Freunde zu haben ist immer gut. Leider scheint unsere Welt in eine andere Richtung zu gehen. Der Verteidigungsminister der USA nennt sich seit einigen Wochen Kriegsminister. Und auch bei uns hören wir, wir müssen nicht friedensfähig sein, sondern kriegstüchtig. Und der Krieg in der Ukraine geht unvermindert weiter. Und wenn wir ehrlich sind, im Alten Testament haben wir Krieg an Krieg. Und doch denke ich, hat das Wort Gottes auch darauf eine Antwort. Und ich lade euch ein, mit mir die Bibel zu lesen. Und zwar im 2. Könige, Kapitel 6. Ich möchte nicht alles mit euch den Bibeltext vorlesen, ihr könnt es verfolgen. Ich möchte euch die Geschichte erzählen. 2. Buch Könige, Kapitel 6, ab Vers 8. Eine ganz spannende Begebenheit. Interessanterweise sehen wir hier einen Konflikt, der ganz alt ist. Die Syrer führen Krieg gegen Israel. Und der König der Syrer, hier heißt es Aram, das ist dasselbe Wort. Übrigens, Damaskus ist wohl die älteste Hauptstadt der Welt, die ununterbrochen immer Hauptstadt gewesen ist. Er berät sich mit seinen Ministern und sagt sich, dieses Mal wenden wir eine besondere Kriegsstrategie an. Und die Kriegsstrategie lautete, wir legen einen Hinterhalt. Klingt immer erstmal toll. Und dann sagte er zu seinen Generälen, ihr bereitet alles vor, wir geben eine Kriegserklärung an den Staat Israel und dann kommen sie mit ihrem Heer und wir lauern ihnen auf. Gut gedacht. Da hat er in der Militärakademie aufgepasst. Aber was er nicht wusste, es gab in Israel einen Propheten. Und dem sagte Gott das, und er hat es nur 15 Kilometer bis zu seinem König nach Samaria gehabt, bis zum König Jotham, und er sagte ihm, du, lass dich nicht ins Bockshorn jagen, denn der König der Syrer, der Aramäer, der kommt und er liegt im Hinterhalt. Also passierte in Israel überhaupt nichts. Die Syrer zogen aus, legten sich in den Hinterhalt und es passierte nichts. Das ist dumm. Sie warteten, niemand kam, irgendwann gingen sie wieder zurück nach Hause. Das Ganze passiert dreimal. Wenn dreimal trotz toller Planung nichts passiert, dann muss irgendetwas nicht stimmen. Immer dasselbe. Das Heer der Syrer legt sich in den Hinterhalt. Es kommen vielleicht ein paar Eseltreiber vorbei, eine Karawane, aber vom Heer von Israel ist nichts zu sehen. Da fühlt man sich nicht mehr ernst genommen, nicht wahr? Wenn nichts passiert, irgendwas stimmt hier nicht. Da riecht der König der Aramäer Lunte. Und er sagt, irgendwas muss nicht in Ordnung sein. Einer von unseren Leuten muss den Plan verraten haben. Der Spion in den eigenen Reihen, das kann nicht wahr sein, das geht nicht. Ja? Und wenn das Vertrauen einmal gebrochen ist, dann ist nichts mehr zu machen. Dann sitzt der Feind in den eigenen Reihen. Einer von euch muss zu den Israeliten halten. Nun ja, meldet sich einer der altgedienten Generäle, der vielleicht mit dem König selbst auf der Militärakademie gewesen ist und sagt zu ihm, ich muss dir was sagen. Keiner von uns hat dich verraten. Jeder hat seinen Dienst nach Vorschrift gemacht. Aber eins steht fest. Es gibt einen Mann in Israel, einen Mann Gottes, und der weiß alles. Und dann wagt sich dieser alte General sogar etwas zu sagen, was sich eigentlich vor einem König überhaupt nicht gehört. Dieser Mann Gottes kann dir sogar sagen, was du in deinem Schlafzimmer zu deiner Frau flüsterst. Aber es passiert nichts. Sowas sagt man doch einem König nicht. Das gebietet doch der Respekt. Aber der König glaubt das. Und er sagt sich, wenn die Generäle schon nichts auf die Reihe kriegen, dann muss es doch eine andere Möglichkeit geben, um hier eine Lösung zu finden. Und er sagt jetzt aber, nicht mehr mit Geheimstrategie und besonderem Plan, mit Hinterhalt, sondern jetzt mit brachialer Gewalt. Versucht auf der Stelle, diesen Mann zu finden. Bei uns würde man vielleicht sagen, jetzt muss die GSG 9 ran, so eine Spezialtruppe. Damals gab es die vielleicht auch, aber er sagt hier mit großem Heer. Und das Heer der Aramäer stürzt, ganz gleich wie fertig gerüstet sie waren, los für 150 Kilometer. Ich weiß nicht, in welcher Zeit sie das erledigt haben. Die Bibel sagt das nicht. 2 Tage werden sie gebraucht haben. Eigentlich brauchten die Heere ja immer viel Zeit. Der Erste, der in der jüngeren Zeit die großen Distanzen schnell überwunden hat, das war Napoleon. Vor ihm brauchten die Heere enorm viel Zeit. Vielleicht haben sie mit Eilmärschen in 2 Tagen das geschafft oder in 3 Tagen. Und sie kommen in der Nacht an und legen sich außerhalb der Stadtmauer, das Tor war längst geschlossen, zur Ruhe, um am nächsten Morgen dann den Angriff zu wagen. Und interessanterweise, jetzt wechselt in der biblischen Geschichte die Perspektive. Als das Heer der Syrer die Stadt Dothan, die bis heute auf einem Hügel liegt, umzingelt haben, wechselt die Perspektive zum Propheten Elisa, der in Dothan lebte. Elisa schläft den Schlaf des Gerechten in dieser Nacht. Und früh am Morgen steht sein Diener auf, und wenn der Diener ein bisschen Zeit für sich haben will, muss er früher aufstehen. Das macht er hier auch. Er streckt sich und räkelt sich, und ihr wisst, wenn man am Morgen noch nicht so ganz Herr seiner Sinne ist, kriegt man manchmal die Kurve nicht, stößt gegen eine Schrankwand oder, was weiß ich, gegen die Tür ein wenig unsanft. Er kommt nach draußen aus der Tür, er stockt, setzt sich die Brille ab, reibt sich die Augen, und er sieht mit einmal, die Stadt ist umzingelt. Nichts mit schöne Zeit am Morgen und, was weiß ich, ein bisschen über sich selbst nachzudenken, sondern größter Schreck. Der fährt ihm in die Glieder. Er läuft zurück ins Haus und weckt seinen Meister. Meister, wach auf! Wir sind umzingelt! Prophet steht auf, wahrscheinlich mit der Würde seines Amtes. Er tritt nach draußen, setzt sich die Brille ab, streicht sich die Augen, schaut genau hin. Und dann betet er. Diese Begebenheit hat 3 ganz kurze Gebete, die uns zeigen, wir müssen nicht lang und besonders beten, sondern es reicht, wenn wir Gott das sagen, was uns beschäftigt. Das erste Gebet lautet: Herr, lass ihn sehen. Und mit einmal sieht der Knecht des Propheten, dass hinter dem Heer, das die Stadt umzingelt hat, ein viel größeres Heer steht. Eins, das mit größeren Fahnen ausgestattet ist, eins, das wahrscheinlich größere Waffen hat, was auch immer. Und da wird er ganz ruhig. Und in dem Moment wird Elisa ganz mutig, der Mann Gottes. Und Elisa sagt zu seinem Knecht so: Jetzt gehen wir vor die Stadt. Und sie gehen nach draußen, sie lassen sich das Stadttor öffnen. Ich muss dazu sagen, er hat in der Zwischenzeit ein zweites Gebet gesprochen. Und das zweite Gebet: Herr, schlage die Aramäer mit Blindheit. Und die dachten, jetzt ist die beste Zeit zum Angriff, früh am Morgen, wir überrumpeln die Stadt. Aber die laufen umher wie blinde Hühner. Prophet hat ja gebeten, schlage sie mit Blindheit. Der eine findet seinen Tornister nicht, der nächste findet das Instrument nicht, mit dem er das Signal geben muss. Jedenfalls, der eine hat einen halben Schuh nur, wie auch immer, es klappt alles nichts. Und da wird die Tür geöffnet. Und aus dem Stadttor tritt der Prophet heraus. Und das ist schon was ganz Besonderes. Der Elisa tritt aus der Stadt und geht zu den Anführern der Syrer. Und er sagt zu ihnen: Wen sucht ihr? Kann es sein, dass ihr das letzte Schild in der Wüste übersehen habt, dass euer Navi euch falsch geführt hat? Mit einer Keckheit, tritt er den Syrern gegenüber und sagt ihnen, ich zeige euch den Weg. Und dann für die nächsten 15 Kilometer ein Marsch von 3 Stunden. Geht Elisa oder reitet Elisa vor dem Heer der Syrer nach Samaria? Ich habe mich gefragt, was mag dieser Mann wohl dabei gedacht haben? Lieber Gott, was machst du mit mir? Ich jetzt als 4-Sterne-General vor dem Heer der Syrer, wenn die mich erkennen, wahrscheinlich haben sie auch natürlich kein Bild von ihm gehabt, die wussten ja gar nicht, wer es war. Wenn die mich trotzdem erkennen, dann ist es um mein Leben geschehen. Und er läuft oder geht oder reitet vor ihnen her 15 Kilometer. Und auf den Stadtmauern von Samaria sieht man schon, das ist der Prophet, jeder kannte ihn und deswegen werden die Tore geöffnet. Denn er garantiert die Sicherheit. Und er kommt und ihm entgegen kommt der König von Israel. Und der König von Israel ist völlig perplex. Als der Elisa mit dem Heer der Syrer in die Stadt Samaria einzieht. Und er hat eine Situation, die hat er in seinem Leben nie kennengelernt. Die hat er auch auf der Militärakademie nie gelernt, diesen Fall. Was soll ich denn jetzt machen mit diesen Leuten? Soll ich die einen Kopf kürzer machen? Und da hatte Elisa einen tollen Gedanken. Das dritte Gebet. Ah, lass sie wieder sehen. Und jetzt erkennen die Syrer plötzlich, dass sie in der Falle sitzen. Mitten in der feindlichen Hauptstadt. Natürlich umgeben von Soldaten. Was sollen sie jetzt tun? Und der König von Israel weiß auch nicht, was er tun soll. Er kann mit der Situation nichts anfangen. Und jetzt gibt der Prophet einen tollen Rat. Völlig ungewöhnlichen Rat. Und ich sage es mal ein bisschen modern. Bereite ihnen ein Festmahl. Und glaubt mir, die hatten damals keine Tiefkühltruhen, wo man alles rausgeholt hat. Ein Festmahl zuzubereiten, das dauerte ganz schön lange. Ihr kennt doch die Geschichte, wo Abraham besucht wird von seinen zwei Freunden, von Gott selbst, nicht wahr, mit, wo sie zu dritt kamen ins Hain Mamre und wo dann sagt, jetzt wird ein Festmahl gemacht und dann wird erst ein Tier von der Weide geholt und das wird zubereitet, das braucht alles Zeit, Stunden braucht das. Und es werden Tische aufgestellt und ich kann mir das richtig vorstellen, wie das gewesen ist. Lange Tafeln aufgestellt. Und er wird aufgefahren, eins nach dem anderen. Und das fängt an zu duften. Und das steigt in die Nase. Und das tut richtig gut. Und als dann endlich alles fertig ist, dann setzt man sich dran und dann isst man zusammen. Soldaten aus Israel, Soldaten aus Syrien, ist auch heute undenkbar. Und dann stelle ich mir vor, das steht hier nicht in der Bibel, aber ich kann mir das vorstellen. Natürlich, die Syrer sind völlig überrascht. Mit einem Festmahl haben sie nie gerechnet. Aber überm Essen findet man plötzlich eine erstaunlicherweise eine gemeinsame Sprache. Und wer schon mal Kontakt mit richtigen Ausländern hatte, der weiß, Essen ist der erste Punkt, wo man zueinander findet. Das ist erstaunlich. Und das funktioniert immer. Wer in der Flüchtlingsarbeit ein bisschen Erfahrung hat, weiß, Essen funktioniert immer. Und wenn man die, denen man vielleicht geholfen hat, sich dann von ihnen beschenken lässt mit Essen. Ich habe das mal erlebt. Wir haben mal einer Familie, die war genau aus Syrien, eine Küche geschenkt. Ich habe sie noch aufgebaut bei ihnen. Und dann haben sie uns eingeladen, meine Frau und mich, zum Essen. Wir kommen zu ihnen und da ist im Zimmer eine große silberne Tafel, aber die war wirklich eine Platte, die war vielleicht so 1,50 Meter mal 1 Meter Riesenplatte mit einem Haufen Hähnchenkeulen drauf. Das sah für mich so aus, wie viele Leute kommen denn noch? Aber es kam niemand weiter. Sie wollten uns einfach beschenken. Essen funktioniert immer. Und die Geschichte geht weiter. Sie verabschieden dann die Syrer. Vielleicht stehen die, wahrscheinlich standen die in Reih und Glied, das gehört sich für Soldaten. Bekommt jeder noch eine Nelke ans Revier, kleines Gastgeschenk. Und dann ziehen sie nach Hause. Und das Entscheidendste ist der letzte Satz. Das Kapitel beginnt mit dem Satz, es war Krieg. Oder besser gesagt, der Vers 8. Und in Vers 23 steht dann am Schluss, seitdem kamen streitende Rotten der Aramäer nicht mehr ins Land Israel. Wir können auch einfach sagen, jetzt war Frieden. Bereite deinen Feinden ein Festmahl. Vielleicht sagst du, ja, das ist eine schöne Geschichte in Israel, aber die betrifft uns ja eigentlich nicht. Wir sind ja jetzt nicht dort, wo im Moment Krieg ist. Nein. Aber manchmal gibt es auch Dinge, die wir heute erleben. Nein, Feinde, vielleicht würden wir es so nicht sagen. Aber ihr kennt ja auch alle die in der Gemeinde. Da sind die, die im Bibelgespräch immer so viel sagen. Und da ist man schon ein bisschen pikiert. Und da gibt es sie, die bringen zum Potluck niemals was mit, aber die essen immer. Gefällt einem auch nicht. Da gibt es die, das sind die Meinungsführer in der Gemeinde. Wenn die was sagen, da gucken manche hinterher, wie entscheiden die bei der Wahl und dann melde ich mich auch. Mag ich vielleicht nicht. Oder es sind die, die vielleicht ein bisschen anders glauben. Wo wir sagen, die glauben nicht richtig. Und das Erstaunliche ist, dass wir als Kirche, und dazu sage ich heute Nachmittag noch etwas, solange wie wir existieren werden auf der Erde, immer theologische Fragen haben, über denen wir nicht einig werden. Ich will euch eine Frage nennen, die Erklärung, warum das so ist, die kommt später. Nämlich die Frage zum Beispiel über den Heiligen Geist. Jede Generation der Adventgemeinde streitet darüber, ist denn der Heilige Geist nur eine Person oder eine Kraft? Und das geht manchmal ganz weit, bis hin zu Gemeindeausschlüssen. Für mich ist das unverantwortlich. Aber das gibt's. Den Krieg im Kleinen gibt es. Und dann gibt es Gemeinden, in denen gibt es viele Großfamilien. Und wenn mal so zwischen einer Großfamilie was ist und einer anderen Familie, das hält ja manchmal eine ganze Generation. Oder über Generationen hinaus. Die können nicht mit denen und die können nicht mit dem. Fragt euch mal, ob es Leute gibt, neben denen ihr in der Gemeinde, im Gottesdienst nicht gerne sitzen möchtet. Da geht's los. Das gibt's also auch. Gibt's denn eine Lösung darauf? Nun ja, bereite deinen Feinden ein Festmahl bedeutet, dass ich nicht mit gleicher Münze wieder zurückgebe, sondern dass ich eine andere Strategie überlege. Und diese andere Strategie ist eine ganz interessante, die wir vom Namen her kennen, aber dieses Wort ist uns letztendlich ganz häufig fremd. Das lautet in der Bibel Sanftmut. Ich habe immer gedacht, Sanftmut, das ist so etwas wie jemand, der ist ein Softie. Den kannst du im Finger wickeln, der sagt immer ja, nein, das ist es nicht. Dieses Wort kommt in der Bibel immer wieder vor, ganz häufig. Im Neuen Testament gebraucht der Paulus das immer wieder. Ja, er selbst gebraucht es. Ich will euch mal ein Beispiel sagen. Da ist die Gemeinde in Korinth, mit der hat Paulus viele Probleme gehabt. Und die Gemeinde in Korinth, die hat gesagt, Paulus, wenn du weg bist, dann hast du einen großen Mund. Aber wenn du zu uns kommst, dann bist du ganz klein. Und da schreibt er ihnen im 2. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 1, ich selbst aber, Paulus, der ich in eurer Gegenwart unterwürfig sein soll, aber mutig, wenn ich fern von euch bin, ermahne euch bei der Sanftmut und Güte Christi. Und jetzt erklärt er das. Ich bitte aber, dass ihr mich nicht zwingt, wenn ich bei euch bin, mutig zu sein und mit Kühnheit aufzutreten, mit der ich gegen einige vorzugehen gedenke, die unser Auftreten für schwächlich halten. Oder im 1. Korinther, Vers, Kapitel 4, schreibt er, einige haben den Mund vollgenommen. Soll ich mit dem Stock zu euch kommen oder mit dem Geist der Liebe und der Sanftmut? Und da merken wir, Sanftmut ist eine Eigenschaft, die in Konfliktsituationen zum Tragen kommt. Es ist eine Deeskalationsstrategie. Da ist ein Softie fehl am Platz. Der Softie hat keinen Mut, irgendetwas zu sagen. Der umgeht alle Schwierigkeiten. Und der denkt, er kommt dann durch. Nein, Sanftmut heißt, nicht mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, sondern den Schlüssel zu suchen, mit dem die Tür geöffnet werden kann. Das ist so eine Sache mit der Freundlichkeit. Ich erinnere mich, die Kinderzimmer lagen bei uns, als wir in Chemnitz wohnten, eine Etage höher. Und unsere jüngste Tochter, die sollte die beiden Großen zum Essen holen. Und die hatte aber immer so einen befehlenden Ton. Anne-Martin, essen kommen! Und da sagten wir zu ihr, du Caro, jetzt geh mal nach oben und sag mal freundlich. Und da brüllte sie nach oben, Anne-Martin, freundlich essen kommen! Das war noch nicht freundlich. Freundlich ist erst dann, wenn wir uns wirklich überlegen, wie wir das tun können. Übrigens hat der Begriff Sanftmut eine Verwandtschaft mit dem Zutrauen, das man zu Tieren haben kann. Eine Strategie, die über das Wort hinausgeht, wo es ums Verstehen geht. Und das fällt uns so ungeheuer schwer. Bereite deinen Feinden ein Festmahl. Übrigens, das Essen ist so wichtig. Und vielleicht sagt ihr, das hat mit Glauben nichts zu tun, doch sogar sehr viel. Denn wisst ihr, dass Jesus das Essen geadelt hat? Im Abendmahl. Er hat mit seinen Jüngern gegessen und uns ein Vorbild gegeben. Über dem Essen lernt man sich erst kennen. Und warum nicht einmal jemand zum Essen einladen oder die Möglichkeit nutzen? Und wir alle haben die Sehnsucht zum Essen. Ist euch schon mal was bei den Weihnachtsmärkten aufgefallen? Wer so ein bisschen über Jahre Weihnachtsmärkte verfolgt? Ich liebe vor allen Dingen die Kunsthandwerkerstände an Weihnachtsmärkten. Die liebe ich sehr, weil ich gelernt habe von meinem Meister, man darf mit den Augen stehlen. Und wenn man gute Ideen sieht, begeistern mich. Was ich merke, ist, dass in den letzten Jahren immer mehr Stände kommen, wo man nur essen möchte. Das ist vielleicht ein Zeichen unserer Zeit. Wir sehen uns danach, Gemeinschaft zu haben. Gemeinsam zu essen. Und da kommt man ins Gespräch. Ich wohne in der Nähe von Bielefeld, unmittelbar neben einer ganz alten Kirche und am dritten Advent ist dort immer Weihnachtsmarkt. Und natürlich, man geht dorthin. Die Stände interessieren eigentlich, es ist immer dasselbe. Aber dann gemeinsam mit Freunden sich zu unterhalten, was zu essen und was zu trinken, das tut gut. Die Gräben werden kleiner, wenn man miteinander isst. Oder ich sage es mal anders, wenn man sich überlegt, was wir tun können, um Frieden zu stiften. Selig sind die Friedensstifter. Denn sie werden Gottes Kinder heißen. Gerade diese Eigenart, diese Eigenschaft ist heute so selten geworden. Auch in der Gemeinde. Ich wünsche uns viele gute Ideen, dass wir miteinander zu Freunden werden. Dass wir Frieden stiften. Essen zusammen in der Gemeinde und mit unseren Freunden, mit unseren Nachbarn, wo wir leben, dass man uns kennenlernt als Menschen, die als Kinder Gottes Friedensstifter sind. Gott segne uns. Amen.